Lass es sein, lass es sein, lass let es sein, be, lass es sein.
Jawohl.
Das ist das Wort der Weisheit. Lass es sein.
Lass es sein, Johnny. Geil, Let It Be von den Beatles.
Ja, so ist es. Ich habe leider vergessen nachzugucken, wann der Song rausgekommen ist, aber alt.
Alt, in den 60ern, glaube ich.
Und ich dachte mir, ich muss irgendwie das Motto der letzten 2 Wochen aufgreifen.
Ich lass es sein. Johnny lässt einfach alles sein. Kein Bock mehr. Ja,
ich hab die letzten 2 Wochen einfach gedacht, so, ich lass es jetzt sein. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, inklusive der Hooklinerin. Es tut mir leid, Leute. Ich brauch Urlaub.
Oh.
Ja, und dementsprechend, Freunde, es tut mir leid, wir haben 1 Woche ausfallen lassen müssen, weil wir es nicht mehr gebacken bekommen haben, irgendwie eine Folge noch aufzunehmen.
Naja, und Johnny auch einfach recht spontan gesagt hat, ciao Kakao, das kam ja noch dazu.
Ja, ja, ich glaube, ich hatte es irgendwann anders schon mal gesagt, aber dann hatten wir es irgendwie beide nicht mehr auf dem Schirm, also ich hatte es nicht nochmal auf dem Schirm nochmal zu sagen und André hat es irgendwie einfach generell nicht auf dem Schirm gehabt, wir haben ja alle viel zu tun. Und dann was it how it was, die 1 Woche mussten wir halt schleifen lassen. Ich habe auf jeden Fall 2, 3 Nachrichten bekommen nach dem Motto, ey, was da los?
Was da los? Oh, da fällt mir ein, Johnny, ich bin nächste Woche auch weg.
Was? Ja, dann mache ich vielleicht einen Tour-Podcast oder so.
Ja, mach das mal, das ist doch geil. Dann kannst du doch jemanden aus deiner Band mit einladen, das ist doch schön.
Ja, da sind wir tatsächlich im Proberaum. Also für nächste Woche, ja, vielleicht machen wir das. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht.
Das ist doch eine voll geile Idee. Das ist doch super. Dann könnt ihr schön euer Konzert anteasern.
Ja, geil. Und
vergessen
ja,
meins nicht. Am 19.10. in Erfurt in der Zentrale.
Der Mann hat Promo durchgespielt. Oh, da müssen wir auch drüber reden, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ihr lieben Hookliner, ich wollte mich bei euch entschuldigen. Ich war tatsächlich ein bisschen verantwortlich für das Chaos und dass André irgendwelche falschen Folgentitel bzw. Bezeichnungen, was die Reihenfolge angeht und so eingebaut hat. Das ist normalerweise mein Job, das hat man in der Ausführung.
Ganz ehrlich, ja. Weißt du, wenn die eine Hälfte wegbricht, dann versucht man das Haus irgendwie am Stehen zu halten, ganz ehrlich.
Ja, also
wenn
Freunde,
ein Back aus dem Urlaub. Weißt du?
Ja.
Ohne dich.
Aber wir haben auch wirklich eine sehr kurze Sommerpause gemacht, muss man sagen. Dementsprechend war das quasi einfach die Verlängerung.
Ja.
Und ja, jetzt sind wir wieder da und alles ist beim Alten. Ich freue mich wieder da zu sein. Wie geht's dir denn?
Ey, ich würde sagen, bevor wir jetzt solche Fragen klären, Johnny, starten wir erstmal ganz normal in die Hookline-Folge rein.
Der Trailer.
Ganz
ach,
ehrlich.
Scheiße, ich,
Johnny
oh,
hat es wieder komplett verlernt, ey. Immer wenn er ein bisschen Päuschen macht, dann ist er einfach komplett raus. Ey, Johnny, ja, das ist nicht schlimm. Ich übernehme das jetzt mal. Ich nehme einfach mal das Zepter in die Hand und begrüße unsere Hooklinerinnen und Hookliner. Herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge Hooklines auf die Ohren. Ihr Mäuse, wir starten jetzt wieder zu zweit und es wird richtig geil. Ihr Lieben, bis gleich.
Reiner Freunde.
Hallo, ihr Lieben, Merhaba, Johnita Mäuse, was geht ab, ey?
Halt, stopp, das musst du nochmal machen.
Was denn? Warum?
Der erste Satz war anders.
Hier wird keine Abwechslung reingebracht. Nee, so ist es nicht.
Nee.
Auf gar keinen Fall.
Also das akzeptiere ich so nicht.
Ich habe gesagt, Merhaba, ihr Mäuse. Was geht ab, Johnito?
Johnito-Mäuschen, das habe ich vermisst. Ach ja, was geht ab? Ich bin so halb erholt, wieder aus dem Urlaub zurückgekommen und direkt mit Kopfsprung in den Stress wieder rein. Aber ich freue mich umso mehr, wieder hier zu sein. Podcast ist auf jeden Fall immer ein entspannter Wochenpart.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dazu, ey.
Ja. Nee, ich habe 8 Tage das Handy ausgemacht und meiner Frau übergeben. Nichts mitbekommen. Es war ungefähr das geilste ever. Und jetzt bekomme ich gerade die Quittung dafür. Ich habe irgendwie 60 wichtige Mails gehabt. 150 neue Nachrichten auf WhatsApp. Ich so, ach du Scheiße, Alter.
Nett.
Und ja, also, so wie es halt ist.
Ich glaube, das wird auch nicht weniger. Umso länger du das machst, Johnita, umso mehr, umso größer wird der Berg, wenn du dich einmal ein bisschen verabschiedest. Ja.
André, mach mal kurz Alleinunterhalt, aber mir klingelt es an der Tür. Ich weiß nicht warum, aber ich muss
mal. Oh, jetzt hin. Schon. Ganz ehrlich, der ist noch nicht mal richtig eingestiegen und schon zack ist er wieder weg. Oh je, mini. Ey, ich nutze einfach die Gelegenheit, ihr Mäuse. Und frag euch mal, wie ihr denn die letzten Folgen fandet. Ich habe gefühlt meine halbe Nachbarschaft einfach vorgestellt und das war, fand ich eigentlich eine ganz cozy Folge. Am Anfang war nämlich unser Freddy da, wir haben so ein bisschen philosophiert, da war ja Johnny auch mit dabei. Und Axel als Journalist beim MDR. Und ich habe ein bisschen Feedback bekommen auf die Folge, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Aber ich wollte trotzdem nochmal ganz konkret fragen, ey, wie fandet ihr die Folge? Ich fand es nämlich richtig, also ich für meinen Teil, finde es ja total spannend, einfach mal in so einen Blick zu bekommen in so Arbeitsumfelde, die natürlich auch so ein bisschen die Öffentlichkeit angehen. Und ich kenne ja mein Arbeitsumfeld aus dem Bildungsbereich, aber das Arbeitsumfeld von einem Journalisten, der ja quasi auch so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, vor allem jetzt in diesen Zeiten und vor allem hier in Thüringen, fand ich sehr spannend zu hören. Und ich hatte auf jeden Fall einige Blickpunkte und einige Sachen, wo ich mir danach dachte, ach so, da müsste ich vielleicht wirklich mein Argument nochmal überdenken, weil ich zum Beispiel, dass die Journalisten natürlich nicht einfach alle mitnehmen können wie kleine Influencer, weil die natürlich auch an durchaus gefährlichen Sachen dran sind. Das hatte ich zum Beispiel
nicht. Was hast du für Feedback bekommen?
Ich habe durchgehend positives Feedback bekommen und sehr interessante Fragen und Nachfragen einfach, die ich, vielleicht laden wir Axel nochmal ein, die ich ihm einfach stellen will, weil ich glaube, die Fragen der Hooklinerinnen und Hookliner sind wirklich gute Fragen gewesen, die dann kamen, auf die ich auch zum Teil keine Antwort habe. Also die kann auch nur Axel liefern.
Du musst mich da ja echt nochmal abholen. Ich habe es nur nicht geschafft, Shame on my Haupt.
den eigenen Folge, Podcast zu hören.
diese Folge zu hören. ja, muss ich zugeben. Axel, es tut mir leid. Geiler Typ, dass du für mich eingesprungen bist. Was? Und er ist Journalist beim NDR.
Genau, Axel ist Journalist beim MDR und hat quasi hier im Podcast sich meinen kritischen Fragen gestellt. Und er wohnt quasi bei mir mit dem Haus. Ich habe im Prinzip meine halbe Nachbarschaft vorgestellt, Johnny Thor, in diesem Podcast schon. Junge. Und unabhängig davon habe ich auch einfach mir die Freiheit genommen und habe auch andere Gäste schon mal eingeladen in den Podcast, wenn das für dich okay ist.
Ja, immer gut. Immer
und
gut.
Genau, Axel ist Journalist beim NDR, MDR und recherchiert investigativ über Mafia und Rechtsextremismus und so. Und er bewegt sich dazu durchaus in sehr interessanten Kreisen. Und ich habe ihn auch so ein bisschen, kritische Fragen gestellt zum öffentlich-rechtlichen Bereich und zu dieser ganzen Medienbranche und sowas. Und ich fand ich finde es ein tolles Gespräch geworden. Kannst du dir ruhig reinziehen?
Ja, ja, werde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte einfach nur noch nicht so richtig die Zeit dazu.
Easy. Und die Hookliner und Hookliner hatten auch spannende Fragen.
Er hat ja auch kritische Fragen gestellt, oder was?
Wie bitte?
Er hat ja auch kritische Fragen gestellt, hast du gesagt?
Ja, durchaus. Weil ich finde, also ich zu meinem Teil habe einfach das große Argument, dass Journalismus einfach eine ganz krasse Verantwortung hat. Weil die Stimmung einfach ganz präsent ist, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf Nachrichten. Und das fand ich ja so super sympathisch, dass Axel einfach gesagt hat, ja, ich auch nicht. Weil immer, ich habe einfach, ganz ehrlich, ich habe wirklich das Gefühl, dass immer, wenn man einfach das Handy öffnet und die Nachrichten sich anschaut, dann hat man einfach schlechte Laune. Weißt du, jede Push-Nachricht denkst du so, oh nee, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Einfach. Und das ist einfach ein bisschen, ja, also richtig. Die Stimmung im Land ist dadurch natürlich auch so ein bisschen. Daher kommt ja dieses Argument von wegen, wir kriegen nichts mehr auf die Reihe und alles geht den Bach runter und so. Das ist ja gerade momentan die Mut, aus der auch gewählt wurde hier in Thüringen. Und da hat der Journalismus auf jeden Fall einen großen Teil dran, finde ich. Beziehungsweise die Medien an sich. Und,
ja, voll. Also was ich glaube, wo viel passieren wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, ist dieses ganze Feld Medienkompetenz oder das ist ja wirklich ein Riesenproblem, was man lösen muss, dass irgendwie sehr vereinfachte populistische Aussagen deutlich mehr Gehör finden als gut recherchierte, gut belegte, sehr differenzierte Aussagen. Das ist ja einfach ein Grundsatz-Fail. den es vorher so nicht gab, der einfach technisch durch den Algorithmus entstanden ist. Und das ist schon echt ein Monster, dem man begegnen muss. Ich glaube, Habeck hatte das gesagt, das finde ich echt einen guten Quote, den ich auch schon mal in anderer Form nicht ganz so tight auf den Punkt gebracht habe, aber auf Social Media auch schon mal gesagt haben, dass ich glaube, dass wir einen gesunden Populismus brauchen. Also gute Nachrichten oder guten Content mit an sehr ausgewählten Stellen mit populistischen Aussagen zu versehen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen und dann guten Content hinterherzuschieben. Aber die Art und Weise, wie das funktioniert und wie das auch gut funktioniert, ohne dass man auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fällt, ist halt echt eine Herausforderung. Also für mich auch auf Social Media zum Beispiel immer wieder. Das ist ganz lustig, weil ich werde teilweise, vor allem im kirchlichen Kontext, werde ich dazu eingeladen, Workshops zu geben, wie Kirche mit Social Media umgehen kann heutzutage oder umgehen sollte. Und da sage ich genau das, dass wir uns ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass wir nicht auf Social Media nicht den gleichen journalistischen oder inhaltlichen Standard generell an unsere Inhalte setzen können, wie an eine Hausarbeit oder an eine, keine Ahnung, im kirchlichen Kontext eine Predigt oder so oder irgendwas anderes wissenschaftlich-theologisches und dass wir uns daran gewöhnen müssen, einfachere Aussagen zu treffen, weil die in Anführungsstrichen Gegenseite macht das sowieso und wir kommen da gar nicht so richtig gegen an. Deswegen spannend, ich höre es mir auf jeden Fall an. Ich bin sehr gespannt.
Mach mal, weil ich glaube, es ist erfrischend, einfach diese Position von jemandem zu hören, der selber einfach da arbeitet und so. Und ich habe auch, wie gesagt, so wie ich dich und Freddy quasi im vorletzten Podcast dann so ein bisschen auseinandergenommen habe, beziehungsweise einfach wissen wollte, was jetzt hier Sache ist, habe ich das auch mit Axel gemacht und das würde ich auch genauso mit jedem machen, der hier in den Podcast kommt. Und ich glaube, das ist halt einfach ein richtig cooler Insight, einfach, weil die Leute, habe ich so das Gefühl, haben auch sehr gut drauf reagiert, eben weil es nicht diese typischen Fragen waren, wie so eine Berufsvorstellung, sondern es war wirklich einfach, wie können wir damit umgehen mit diesem riesengroßen Problem, dass es einfach ist. So, und ich bin wieder selbst bei meiner Berufsbranche, also im Bildungsbereich, bin ich ja auch super kritisch. Ich bin ja bei jedem, der in den Podcast kommen würde, auch bei mir selbst einfach super kritisch und würde, und hinterfrag mich auch ständig selber. Und ich glaube, das ist was Gutes, das anzustoßen bei hier im Podcast, egal bei wem, wer kommt und wer nicht kommt. Und trotzdem, unabhängig davon, hat man halt einfach eine gute Zeit.
Ja, voll. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja ein Fan davon, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt, die eigentlich unabhängig von Erfolg im Sinne von Aufmerksamkeit sind. Oder das heißt, unabhängig natürlich nicht ganz, aber sie haben jetzt zumindest keine wirtschaftliche Abhängigkeit davon. Deswegen wäre ich eigentlich ein Fan davon, dass es in der Tagesschau oder so mindestens 5 Minuten sind vorreserviert für gute Nachrichten, die in der Welt passiert sind. Das wäre doch mal geil.
Das wäre so geil.
Einfach mal so, weißt du, so, man fängt immer die Nachrichten mit 5 Minuten richtig geilen Nachrichten an. Keine Ahnung, die weltweite Zahl an hungernden Menschen ist nochmal um 500.000 zurückgegangen oder so. Weiß ich nicht. Die über der Hungernotstandsgrenze oder so leben. Weil das ist ja tatsächlich auch eine Realität, ne, dass wir so wenig, weltweit so wenige Hungernde wie noch nie hatten. Oder haben. Aber es weiß halt keiner. Oder wissen sehr, 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 sehr wenige. Weil es halt keiner mitbekommt. Weil es irgendwie nicht so gut zieht wie schlechte Nachrichten. Und das finde ich irgendwie, da dürfen wir nicht unseren Content von abhängig machen. Und deswegen nur schlechte Nachrichten posten. Das wäre ja irgendwie schlimm.
Ja, und genau das ist nämlich schlimm, das Ding, offensichtlich, wo ich das Gefühl habe, dass das so ist. So, dass man einfach wirklich eigentlich schon keinen Bock mehr hat, Nachrichten zu gucken, weil man einfach so zugeballert wird mit grauenvollen Nachrichten überall auf der Welt. Und wie gesagt, ich hört euch einfach den Podcast an. Ich glaube, das ist ein cooler Talk geworden. Und Axel und Freddy wollen sogar nochmal wiederkommen. Also die haben sich so wohl gefühlt, dass sie gefragt haben, ob sie vielleicht nochmal eine Fortführung hier und da machen können. Vielleicht auch beide zusammen. Müssen wir mal gucken. Aber
auch spannend.
Ich hätte auf jeden Fall Bock.
Ich glaube, wenn wir, also ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie lange dieser Talk mit Axel geworden ist. Aber also wenn es sich einfach verdoppelt mit der Zeit, die wir mit Freddy hatten, dann haben wir ein Problem.
Dann machen wir einfach endlos Podcast. Wie hast du alles gesagt? Der eine Podcast, der einfach manchmal zum Teil 7-8 Stunden geht, wo du denkst, Alter, Leute, mach mal hier einen Punkt.
Ja, ja.
Wo die sich einfach so ein Mittagessen
Da frage ich mich auch immer. Da fragen wir auch immer bei diesen alles gesagt Zeitjungs und den Gästen vor allem, weil die haben das ja in der Hand. So, Digga, wer hat denn von denen Bock? Ist es so ein Sport unter denen, wer am längsten da bleibt? Oder also wer hat denn davon Bock, 7-8 Stunden zu labern? Durchgängig. Also ich frage mich wirklich, ich wäre wirklich gerne mal eigentlich live dabei, wie die das machen, weil das muss ja bei denen so gemütlich sein, dass du gar nicht auf die Idee kommst.
Ja, richtig. Dass du auch einfach alles hast. Dass du mit einem, also du hast quasi in Reichweite schon Kaffee, ein Wasser, was zu essen, was zu knabbern. So steht einfach alles bereit. So. Das finde ich schon geil. Oder die haben so Kellner. Weißt du, das ist so ein bisschen wie so Housekeeping-mäßig.
Ja, was die auf jeden Fall gut machen, ist, dass die immer was essen während des Podcasts. Die schmatzen auch so nicht ins Mikro. Also ich höre den relativ regelmäßig, den Podcast, aber dann halt immer so etappenweise. Hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde und so.
Ja, aber ey, ich kann mir das aber nicht, also sowas könnte ich gar nicht. Ne? Ich habe mir zum Beispiel für diesen Podcast habe ich so ein paar Erdbeeren besorgt und die habe ich ja schon im Vorgespräch einfach weggesnackt.
Und das ging anderthalb Minuten.
Ich kann mir das einfach nicht einteilen. Ich weiß nicht warum, aber es ist echt weird. Ja, auf jeden Fall hört rein in die Folge. Ich glaube, das ist richtig. Also ist das auf jeden Fall wert. Janito, jetzt erzähl mal, wo warst du? So. Was habt ihr gemacht? Los, gib Gas.
Oh, ich bin ja eigentlich so ein absoluter Backpacker, so ne, so ein Abenteuerurlauber. Ich will was erleben. Ich will viele Dinge sehen. Also ich bin so ein mit dem Auto reisen ist voll mein Ding. Also wirklich so eher so an der Oberfläche Landschaften erkunden, so mitkriegen, wie die Menschen da leben. Ich bin jetzt niemand, der so in Kirchen reingeht und sich die fünfte Statue oder Skulptur der Heiligen Maria anguckt oder so. oder irgendwelche Museen, irgendwelche Wandtafeln durchliest. Das ist nicht so mein Ding, aber ich liebe es so, Lebensgefühle aufzuschnappen, so ne? Dieses Mal war es aber so, weil diese Reisen, die ich eigentlich gewohnt bin zu machen, sind halt immer sehr anstrengend, weil du halt selten weißt, wo du jetzt am nächsten Tag schon schläfst oder so. Du weißt nie, okay, was essen wir denn überhaupt? Du musst dich immer irgendwie kümmern, so ne? Und dieses Mal, ich war so im Arsch. Also es ist ja auch ungewöhnlich für mich, dass ich mich einfach so verpisse und sag so nach mir die Sintflut, so wie es dieses Mal war. Und also wir haben klassisch tatsächlich diesmal so einen all-inclusive ekligen Urlaub gemacht. Es war geil. Ich bin, glaube ich, sehr viel erholter zurückgekommen, als ich gefahren bin. Aber je erholter ich war, desto mehr habe ich mich geschämt. also das ist ja auch so ein Ding, weißt du, du sitzt dann in so einem all-inclusive Hotel. Du bist ja eigentlich den ganzen Tag, damit sich das auch lohnt, ist auch die ganze Zeit so ein Gedanke, der in deinem Kopf stattfindet. Naja, damit sich das jetzt hier gelohnt hat, muss ich ja auch eigentlich die ganze Zeit essen und trinken. Also so, eigentlich jede Minute ohne einen Drink in der Hand ist vergeudete Zeit, bin ich ehrlich.
So, und, bin ich ehrlich.
Und das ist so ein Gedanke, das ist ein ganz komischer Gedanke, der dann so mitläuft die ganze Zeit und dann erwischst du dich die ganze Zeit, wie du dabei bist, die ganze Zeit irgendwas zu essen oder zu trinken. Also wir waren in Kroatien, unten da bei Split in der Gegend. Das war echt nice, sehr schön, direkt am Meer. Ich habe eigentlich sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwas zu lesen und am Pool zu liegen, dann mal im Pool zu springen, ein bisschen durch die Gegend zu schnorcheln und mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Und habe das Handy, wie gesagt, einmal komplett zur Seite gelegt für 8 Tage. Das war richtig geil. Das Problem ist halt nur, dass man dann zurückkommt und die Quittung dafür direkt sieht.
Also, das stimmt. Ja.
Aber wie machst du das? Es war gut.
War das so ein Hotel, wo du dann quasi so ein Armband bekommst und dann einfach da hingehen kannst und essen und trinken kannst, so lange und so viel du willst?
Volle Möhre. Genau so.
Das ist ja richtig krass. Das ist ja quasi Kreuzfahrtschiff, bloß halt ohne Schiff.
Ja, richtig. Und das Problem ist, du wirst ja dann auch nur mit so Leuten konfrontiert, die das so normalerweise machen, weißt du? Also wir waren ja, wirklich, so also beide, Ja, also wir waren wirklich da wie Fremdkörper. So habe ich mich zumindest gefühlt und das ging, glaube ich, den anderen auch so. Wir haben da nicht reingepasst, das hast du so gemerkt. Also du guckst da die Leute an und denkst die ganze Zeit so, ah ja, also für die ist das hier so der Shit. Also das ist jetzt deren Ding, so All-Inclusive-Urlaub. Ja, Mann.
Wahnsinn,
und ich meine, das hat natürlich seine Vorteile, ne, weil du dich um nichts kümmern musst. Du musst dir keine Gedanken um nichts machen. Du musst gerade mit Kindern, glaube ich, ne, dann ist ja sonst Urlaub irgendwie Ferienwohnung oder so, ist ja dann Alltag woanders gefühlt so ein bisschen. Und ich verstehe schon die Vorzüge davon, aber es, also nee, Digga. irgendwie. Also wie gesagt, so je erholter ich war, desto mehr habe ich mich geschämt. Das fasst den Urlaub ganz gut zusammen, ohne damit sagen zu wollen, dass das schlecht war. Es war eine sehr geile Woche. Wir haben so Rollertouren gemacht und Quad-Touren und so. Das war richtig gut, richtig nice. Also so ungeführt. Also wir haben uns einfach einen Roller gemietet und sind dann durch die Gegend gebrettert. Das war genau mein Ding. Weil das ja dem mit dem Autoreisen sehr nahe kommt, nur in einer kleineren Dimension.
Boah. Mein letzter AI-Urlaub, All-Inclusive-Urlaub, war, glaube ich, mit meiner Schwester nach Tunesien. Und da war ich.
Ja.
Ich glaube, ich war noch nicht volljährig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war 16.
Aber oder schön 17. in Calpirinha reingesoffen die ganze Zeit.
Naja, pass auf. Und ich sah ja quasi mit 16 oder 17 schon ein bisschen älter auch. Also ich war größer als die allermeisten Kellner, die da quasi rumlatschen. Und dann haben meine Schwester und ich haben uns das richtig gegönnt, ey. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir saßen da, haben uns Cocktails gegönnt. Für meine Eltern war das ja sowieso kein Ding. Wir sind ja auch komplett alleine einfach dahin gefahren. Meine Schwester, ich weiß gar nicht, war ich 15 oder 16? Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht noch sogar noch jünger. Vielleicht war meine Schwester auch 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich auf jeden Fall noch minderjährig. Und dann saßen wir quasi, ich bin mit meiner Schwester alleine hingeflogen. Und dann haben wir uns da alles hart gegönnt. Meine Eltern sind, glaube ich, eine Woche früher oder eine Woche später dahin geflogen. Und dann saßen wir da und haben uns wirklich Cocktails reingezogen die ganze Zeit und waren in einer Shisha-Bar. und haben es uns wirklich richtig hart gegönnt. Und ich muss sagen, ich kann schon verstehen, warum das auch seine Vorzüge hat. Aber ich bin irgendwann so nach dem zweiten, dritten Tag, fühlst du dich auch einfach wirklich komisch. Und ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man einfach, umso erholter man ist, umso schlechter fühlt man sich auch, weil man sich die ganze Zeit denkt, irgendwie, man lässt irgendwie die ganze Zeit andere für sich arbeiten und dann ist das so ein komisches Programm, was da abgespielt wird. Weißt du was?
Oh ja, also diese Animateure, Digga. Also es war wirklich das einer der unangenehmsten Dinge, mir das vorzustellen, ich würde hier arbeiten als Animateur.
Ja, genau das meine ich.
Wie unangenehm. Dann wird das da immer so ganz unangenehm so angekündigt, so Tonight, the Great Comedy Show. Und da weißt du halt schon direkt, ja, okay, also das kann nichts werden. Es kann einfach nichts werden. so richtig. Ja, also sorry an die ganzen HooklinerInnen, die jetzt so krasse, krasse All-Inclusive-Urlauber sind. Aber
ich finde das total spannend, weil das irgendwie so eine ganz eigene Welt ist. Weißt du, da kommt irgendwie, wenn ich mich so einem Barkeeper vorstelle in so einem AI-Hotel, der steht irgendwie zu Hause auf, ist vielleicht noch übelst müde, weil er halt eine Nachtschicht geschoben hat und dann macht er sich irgendwie fertig und schleift sich dann zur Arbeit und dann zieht er sich mit einmal so einen Sakko an und steht hinter der Bar und mischt halt irgendwie 50.000 Calpirinhas am Tag. Das denke ich, ist irgendwie so ein ganz komisches Programm. Man ist in so einer ganz komischen Blase. Weißt du, man fühlt sich so District 1 von Tribute von Panem. So.
Ja, genau. Also das ist eine sehr abgeschlossene Welt, das würde ich auch sagen. Also mein Lieblingsmoment war ja, das war dann so ein, also ist halt wirklich die Leute, die da sind, das sind teilweise solche Assis, Alter, das ist wirklich grauenhaft gewesen. War mein Highlight, erstmal, du siehst ja Deutschen wirklich an, dass sie deutsch sind und ich kann nur hoffen, dass wir nicht so deutsch aussahen wie alle anderen. Wahrscheinlich war es so, aber... aber... Ach du Scheiße, Junge. So, mein Lieblingsmoment war, wie mir einfach so eine Gang an 12 Jungs in meinem Alter, so Mitte, Ende 20, eher Ende 20, Anfang 30, entgegenkam.
Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber da war ganz kurz das gefühlte Alter und das reelle Alter.
Ganz kurz. Ja, genau. Ich fühle mich. Aber alle so, alle das gleiche Shirt und da stand drauf irgendwie Kegelclub.
Geil.
Hintertupfing, keine Ahnung. So, alle im gleichen Shirt und Schnitt abends an der Bar kommt da eine Typ von denen und sagt nur so zu diesem armen Barkeeper, meint so, 50 Bier und 30 Caipirinha bitte.
Alter.
Und ich guck ihn nur so an, so, stabil, Bruder, habe ich so zu ihm gesagt, so, stabil, Bruder. Und dann, also ehrlich, und die haben diese Getränke alle weggemacht und die waren so lattenstramm, saßen die einfach nur stumpf vor dieser Bar und haben sich zugeschüttet. Also das war so ungefähr das Niveau von teilweise den Gästen. Es waren auch andere, die total süß und total normal und alle ins Easy waren, aber diese gab es halt auch und es waren leider immer Deutsche. ja, also es war wirklich, wirklich spannend und dieses Gefühl von, hier arbeite, lasse ich die ganze Zeit jemanden für mich arbeiten, das kann ich auch nachvollziehen, wobei das fände ich gar nicht mal noch mal gar nicht so schlimm, weil, also, keine Ahnung, wenn mich jemand bucht und mir Geld dafür gibt, dann arbeite ich ja auch für den in dem Moment. Also das finde ich prinzipiell erstmal nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich eigentlich, dass das dann halt so Klischee, die ganze Zeit Pakistaner, Inder, wie auch immer sind, also aus Ländern, wo du ganz genau weißt, also hier werden mit Sicherheit, keine Ahnung, arbeiten die Jungs und Mädels hier gerade für 3,50 Euro pro Stunde oder so, wenn überhaupt. Zu ja, absoluten so Dumpinglöhnen.
Die arbeiten ja quasi genau. Für den kompletten Überkonsum einfach, weißt du, als ob die das nötig gehabt hätten, irgendwie 50 Bier zu bestellen. Und ich mir denke, ach, weiß ich nicht, Digga, ey. Du kannst ja auch einfach mal erstmal ein Bier bestellen und dann noch eins.
Richtig, richtig, genau. Aber so, also die haben sich da so richtig abgefeiert, dass dann halt der ganze Tisch voll mit Getränken war. Wie so eine Art Challenge, die jetzt wegzumachen. Also es war wirklich einfach nur asozial teilweise.
Ja, das glaube ich dir. Und ich muss echt sagen, das ist auch so ein Ding, warum ich zum Beispiel so in so Hotels gerne bin, wo es einfach nur so ganz wenig im Buffet gibt. Wo du denkst, okay, es gibt hier irgendwie 5, 6, 7, 8 Sachen und die aber halt in geil. Und die, wir hatten in Dänemark so ein Hotel, wo ich das echt abgefeiert habe, dass es einfach nicht so übermäßig einfach richtig hat, weil den Satz, den du von Deutschen hörst, wenn die an so ein richtig krasses Riesenbuffet einfach kommen, wo einfach überall alles voll ist bis oben hin, ist ja als erstes erstmal so, wow. Und dann werden hier die Klapphüllen-Handys ausgepackt und dann wird erstmal gefilmt. Schön für den Status erstmal alles aufgesogen.
Im Querformat.
Aber, genau. Und das ist halt aber nicht, das sollte eigentlich im Prinzip erstmal nicht das Gefühl sein, sondern du solltest einfach mal gucken, wie viel brauche ich denn davon, dass halt am Abend nicht einfach alles so weggehauen wird, weil das ist einfach wirklich kompletter Überkonsum und das meine ich, das ist halt so unangenehme Arbeit eigentlich für umsonst, weil die Hälfte davon fliegt sowieso weg und die Leute können eigentlich.
Ja, ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, so was Hotels so angeht, ne? Klar, also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die wollte ich jetzt gar nicht so aufmachen, aber für mich geht es schon um die Frage so, ja, also eigentlich nutzt ja die westliche Gesellschaft dann einfach die Notlage von teilweise halt diesen Menschen aus, die dann diesen Job machen, der ihnen mit Sicherheit jetzt nicht besonders viel Bock macht, aber halt mehr Geld verdient als andere Sachen in ihrem Kosmos. Ja, und es ist halt irgendwie so, also es war mir unangenehm. Es war mir definitiv unangenehm. Aber naja, es war auf jeden Fall gut, um mal eine Zeit lang richtig raus zu sein. Dafür war es richtig geil. Und über viele Dinge Gedanken gemacht. Also hat Spaß gemacht. Oh, es klingt jetzt ein bisschen anders, als es ist, aber also ich lasse euch jetzt an den teilweise mit Humor gefüllten Gedanken, die ich mir auch so gemacht habe während dem Urlaub, teilhaben. Und der Rest war einfach sehr entspannt und nice und geile Zeit mit Freunden und genau, war richtig cool. Wie waren denn deine letzten Wochen?
Ganz gut, muss ich sagen. Ich erzähle gleich was, aber ich finde, der Gedanke kam mir so gerade richtig Tribute von Panem-mäßig. Es ist einfach, wenn einfach das Obst so geschnitten wurde, in Tierform geschnitten wurde. Wenn aus so einer Wassermelone auf einmal so ein Schwan wird.
Ja, ja, voll. Auch ein geiler Moment, wo auch klar wurde, dass es jetzt auch nicht ganz so ein nices Hotel ist, war so, wir wollten Tennis spielen und es hat da an dem Abend vorher geregnet, so richtig übel krass geregnet und da waren halt so echt große Pfützen auf dem Tennisplatz, das heißt, der war einfach nicht bespielbar und wir gehen so an die Rezeption und fragen so, ja, könnt ihr uns einen Besen geben oder so, dass wir die Pfützen wegkehren können und dann haben wir so richtig mit der diskutieren müssen. Ja, nee, I'll send someone. So nach dem Motto, ja, ich schick jemanden, das passt schon, ihr müsst euch keine Arbeit machen. Und die meinten so, ja, aber muss doch nicht, wir machen das schnell, ist kein Problem. So, also wir haben angeboten, das dauert, glaube ich, jetzt länger, wenn sie jemanden schicken, als dass wir es einfach kurz selber machen. Das ist ja auch so unnötig, so, weißt du, so einfach, da muss sie jetzt irgendwem damit auf den Sack gehen, der für uns da das Wasser wegkehrt, obwohl wir die anbieten so. Wäre für uns angenehmer gewesen, einfach uns einen Besen zu nehmen, dass sie uns sagt, wo wir einen herkriegen und wir fegen das schnell weg. Ende vom Lied war, sie hat nie einen geschickt.
Oh, das ist natürlich auch richtig unangenehm. Aber ich glaube tatsächlich, ja, genau, dass die Leute, die dann eigentlich dafür zuständig wären, richtig Ärger bekommen hätten, die das euch machen lassen.
Ja, kann sein. Ja, mag sein. Aber das ist ja auch total behämmert. Das ist ja total dumm. So, also wenn es, also keine Ahnung, wenn du jetzt davon ausgehst, alles so wie der Gast sich das wünscht, ne, in einem Hotel, und aber mein Wunsch ist, dass es einfach schnell geht und wir das schnell selber machen können, weil es einfach für alle das Einfachste ist und wir da überhaupt kein Problem haben, dann, also da, spätestens da beißt sich ja die Katze in den Schwanz.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach so, Gastfreundschaft ist halt einfach nochmal anders definiert und ganz ehrlich, wenn du irgendwo zu Gast bist, man kennt das ja, dann sind die Leute ja schon sauer, wenn du einfach mal deinen eigenen Teller mit in die Küche nimmst.
Ja,
so.
Ja.
Und dann so, okay, alles klar. Dann werden die wahrscheinlich auch nicht gerade besonders froh sein, wenn du da den Tennisplatz pflegen möchtest. Johnito. Ja, ey, aber.
Ja, voll, also alles gut.
Wenn ich jetzt mal so Revue passieren, also es ist ganz schön viel passiert, seitdem du hier im Urlaub warst, Johnito, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Wir haben erstens mit Mama einen Song released, mit 7 Miles zusammen. Und das war, ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz auf die Nummer. Hast du die schon gehört?
Ja, ey, wirklich geiles Ding. Also ich würde sagen, ist bis jetzt der Song, den ich am meisten feier von euch. Ich habe ihn morgens direkt erstmal 10 Mal gehört.
Geil, so nehme ich. Ja. Und
The wir haben... Kein Mal.
Und wir haben ein neues Promo-Tool ausprobiert. Davon wollte ich dir sowieso erzählen, Johnito. Es ist ja immer quasi als so kleinen Künstler auf Spotify so ein richtig weirder Scheiß, einfach so seine Musik zu promoten. Nicht nur auf Instagram, das ist eine Seite... quasi ein Teil, eine Säule, aber eigentlich geht es auch darum, irgendwie die Streams zu generieren auf den Streaming-Plattformen, damit man halt einfach ein bisschen Relevanz gewinnt, so, nicht nur für Presse, sondern auch natürlich für Booking, weil die ganzen Booker, die ganzen Festivals und die ganzen großen Veranstaltungen gucken natürlich schon drauf, wie viele monatliche Hörerinnen und Hörer du hast, wie viele Streams, wie weit einfach deine Reichweite ist. Und jetzt in den letzten paar Jahren, würde ich sagen, ist auch immer transparenter und wichtiger geworden, dass diese Streams einfach authentisch sind und es halt keine Bot-Streams und so sind. Und ich habe ganz lange recherchiert und ganz lange überlegt, welche Plattformen wir nutzen für unsere Promo, für die ganzen Streaming-Dienste. Und bin dann auch in Rücksprache mit dir, Johnito, und anderen Leuten, die mir alle berichtet haben, dass es im Prinzip richtig schwierig ist, da einen guten Promo-Dienst zu finden. Zum Schluss gekommen, dass wir das einfach mit den Spotify-eigenen Tools quasi promoten. Aber du kannst ja selber ganz kurz im Podcast, ich finde das nämlich ganz interessant, weil eigentlich spricht da nie jemand drüber. Das ist richtig witzig, weil die ganzen, es gibt so Bezahlseminare für so, von so Ex-Label-Mitgliedern und sowas, die dann so online so Seminare anbieten zum Thema Streaming und Marketing und sowas. Und am Ende muss man immer dafür blechen. Und ich würde gerne einfach deine Erfahrungen nochmal hier im Podcast teilen und dann sage ich mal, welchen Dienst wir benutzt haben und wie das funktioniert hat. Weil ich glaube, das ist ganz interessant für so Artists, Leute, die ihre Musik einfach an Mann bringen wollen. Welche Promo-Dienst hast du bis jetzt benutzt und warum und was hat es gebracht, Johnito? Jetzt bin ich gespannt.
Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also das Problem ist ein bisschen gewesen, anders. Das System hat sich geändert. Also dieses Spotify-eigene Promo-Tool gibt es erst seit ganz kurzer Zeit. Also der Release, den ihr jetzt gemacht habt, war auch der erste, den ihr damit hättet promoten können. Ich habe das tatsächlich beim letzten Release noch nicht gemacht, weil ich einfach meine Tools hatte und auch gerade ein bisschen was umgestellt habe, aber in eine andere Richtung hin. Ich werde das jetzt aber definitiv auch mal ausprobieren. Und ganz lange war es so, dass es halt Playlist-Marketing gab. Das heißt, dass du Menschen, Firmen, wie auch immer, die große Playlisten haben oder die Inhaber davon sind, dafür bezahlst, dass sie deine Songs auf deren hauseigenen Playlisten irgendwie platzieren und darüber Streams generiert werden. Und das ist natürlich einerseits gut, weil das die Zahlen pusht und auch echte Leute deine Musik hören. Die Frage ist nur, welche Leute. Und du hast es halt nicht in der Hand und die Wahrscheinlichkeit, dass das keine potenziell richtigen Fans sind oder werden, die dann auch zu deinen Konzerten kommen, weil das ja im Endeffekt das ist, was wir MusikerInnen wollen. Also keiner von uns, die wenigsten, haben zum Ziel, jetzt ein besonders großes Instagram-Profil oder TikTok-Profil oder Spotify-Profil aufzubauen, sondern die meisten wollen Konzerte spielen, wo Leute hinkommen. So, weil das immer noch der Grund ist, warum die meisten angefangen haben. Das heißt, du brauchst eigentlich Leute, die deine Musik hören, die auch deine Musik verstehen, dementsprechend auch so gut verstehen, dass sie dazu eine Bindung aufbauen können, die so stark ist, dass sie im Endeffekt auch zu deinen Konzerten kommen und Konzerttickets kaufen. Und das ist natürlich bei diesem Playlist-Marketing nicht besonders gut gelöst. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, dass es auch Leute darüber hören, die zu diesen Fans werden können. Naja, und das scheint jetzt bei diesem Spotify-Tool deutlich besser zu gelingen, weil damit einfach die Zielgruppenfokussierung deutlich besser funktioniert. Weil sie sich an dem orientiert, wie schon deine Hörerschaft aufgebaut ist. Weil das Ding ist halt, also bei mir war das dann so, keine Ahnung, ich habe jetzt so 8.000 bis 10.000 monatliche HörerInnen auf Spotify, was ja schon mal gar nicht so wenig ist. Aber ich hatte dann teilweise 30.000 monatliche HörerInnen und das sieht dann natürlich so super krass aus und so und denkst du so, okay, heftig. Aber im Endeffekt gaukelt dir das System einfach nur das vor, weil es halt kurze Zeit so ist wegen diesen Playlisten und das geht dann schnell wieder zurück. Das heißt, es ist für eine kurze Zeit ein großer Push, aber nichts Nachhaltiges, weil du immer die Hörerschaft dann wieder verlierst. Genau, und da bin ich jetzt auch einfach sehr gespannt, was du erzählst, weil offensichtlich scheint es ja sehr gut funktioniert zu haben. Ich habe tatsächlich im Moment, mache ich viel über den Link noch zu meinen Social Media Profilen, weil ich da einfach am meisten Reichweite habe, keine Ahnung. Da erreiche ich im Moment im Monat so irgendwie 700.000 Leute. Und wenn das sich runterfunnelt auf einen gewissen Prozentsatz, der im Endeffekt meine Musik hört, sind das schon relativ viele. Deswegen hat es bei mir Sinn gemacht. Ihr habt da jetzt erst, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, so richtig angefangen mit Social Media. Also als ich dich über meinen kleinen Handybildschirm hab tanzen sehen, da habe ich, glaube ich, innerlich Luftsprünge gemacht. Da dachte ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, ich muss auch sagen, das ist ja auch ehrlich gesagt der erste Song, den wir so richtig promoten im herkömmlichen Sinne, weil wir haben ja lange einfach keine Releases gehabt so. Und wenn, dann waren es halt so Releases, die man halt mal mit einem Musikvideo so beworben hat, aber mehr auch nicht. So, es waren jetzt keine großen Songs und jetzt wollen wir halt doch nochmal so ein bisschen gucken, was halt einfach geht und so ein bisschen ausprobieren. Und so richtig promoted, hast du recht. Das ist einfach eine neue Erfahrung für mich, seine Musik so zu promoten. Ich habe das jetzt schon bei 1000 Künstlerinnen und Künstlern, die ich begleitet habe, auch einfach gesehen, wie die das machen und was da so die Gedanken sind, die dahinter stehen. Und deswegen bin ich einfach selber am Auschecken, was da jetzt irgendwie die beste Variante ist. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Tools es mittlerweile einfach gibt, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt. Und ich bin auch, das ist natürlich auch gleichzeitig beängstigend, weil man natürlich als kleiner Künstler, der das alles selber macht, überhaupt nicht so richtig weiß, wohin und was und wie. Und ich muss echt sagen, als ich mich dann so mit den Leuten unterhalten habe, war genau das, was du gesagt hast, immer das ganz große Problem. Also entweder sind es quasi Bots, die deine Musik streamen. Das ist natürlich die allerschlechteste Version. Oder es ist halt dieses Playlist-Marketing, was du gesagt hast, dass man halt seine Musik quasi einer Plattform gibt, die die Musik vertreibt. Im Prinzip ist es so ein weirder Subvertrieb, würde ich sagen, von Menschen, die andere Leute kennen. Oder es gibt auch so Internetplattformen, wo man das den Leuten direkt schicken kann, die größere Playlists haben und die dann quasi in den Playlists platzieren. Und dann kommt es ja nochmal drauf an, wenn der Song dann genommen wird, da kann man sich ja dann quasi freuen. Und dann kommt es auch nochmal drauf an, in welchem Ranking man in der Playlist ist. Wenn man natürlich auf Platz 268 ist, hat man natürlich schlechtere Karten, gehört zu werden, als wenn man ganz oben wäre.
Genau.
Und so weiter und so fort. Also es ist dann, es ist schon irgendwie ganz schön detailliert. Und all dieser Aufwand bringt es eigentlich nicht so richtig viel, weil nämlich am Ende genau das passiert, was du gesagt hast, weil dann am Ende die Leute hören diese Playlist an, aber interessieren sich natürlich nicht für die Künstler. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lo-Fi-Playlist anmache, immer wenn ich Gäste habe, mache ich gerne die Lo-Fi-Playlist an, dann juckt mich ehrlich gesagt null, von welchem Artist irgendwie welcher Song ist, es sei denn, er sticht natürlich besonders hart raus oder so. Aber am Ende des Tages läuft diese Playlist einfach durch und die Künstler freuen sich, dass sie einen Stream mehr haben und Künstlerinnen. Aber ich bin ja nicht als Fan gewonnen quasi, sondern ich bin Fan dieser Playlist und mach die halt immer mal an, wenn Leute zu Besuch kommen. Und genau dieses Problem hat jetzt quasi erstmal Spotify, um mal bei einem Streamingdienst zu bleiben, geschafft zu umgehen, indem die ein Tool entwickelt haben. Was heißt entwickelt? Das ist jetzt auch keine große Sache. Im Prinzip das Endergebnis, was ist, ist keine große Sache, aber das, was dahinter steht, ist halt super spannend. Weil dieses Marquise-Tool entdeckt haben, beziehungsweise entwickelt haben, das ist so ein Banner, das ist quasi Fullscreen, also wenn du die Spotify-App öffnest, dann öffnet sich quasi so ein Fullscreen-Banner, wo da steht, irgendwie, wo dein Songname steht, der Artist, der dahinter steckt und hättest du nicht Bock reinzuhören. So. Und die ganz viele Leute klicken einfach drauf, weil nämlich Spotify sowieso seinen Algorithmus so hart ausgecheckt hat, dass sie genau wissen, auf welche Mucke du stehst. Und
ja, voll.
Und dann wird der Song auch noch den Leuten vorgeschlagen, die nicht deinen Song schon gehört haben. Das heißt, du kannst quasi deinen Song promoten. Die ersten 2, 3, 4, 5 Tage guckst du, wer sowieso organisch auf den Song kommt und den hört. Und dann kannst du das Marquise-Tool nutzen, um wirklich dein Geld richtig anzulegen und zu gucken, um den Song quasi den Leuten vorzuschlagen, die den halt wirklich noch nicht gehört haben, aus welchen Gründen auch immer. Und als allererstes wird er den Leuten vorgeschlagen, die schon mal deine Musik gehört haben. Also wenn du sagst, du hast perfekt. Zum Beispiel, du bist in Playlisten gekommen mit deiner Playlist-Promotion, da haben Leute quasi deine Musik schon gehört und meinetwegen auch schon mal sich irgendwie eine Playlist gespeichert, haben dich aber nicht mehr auf dem Schirm, dann wirst du quasi als allererstes diesen Leuten vorgeschlagen. Das heißt, es ist super hart zielgruppenorientiert. Du erreichst wirklich die Leute, die eigentlich auch auf deine Musik stehen. Und wir haben jetzt wirklich nicht viel Geld reingesteckt, ey. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber unsere Spotify-Hörerzahl hat sich quasi verdoppelt und ist auch gerade, also es ist jetzt nicht so, weil die Kampagne ist jetzt seit 5 Tagen oder so ist die beendet, weil wir halt wirklich nicht viel Kohle reingesteckt haben. Und die Hörerzahlen bleiben einfach bestehen, weil das halt Leute sind, die quasi schon mit dir als Künstler zu tun hatten. So. Und die natürlich deinen Song, wenn sie ihn wirklich
Das geht natürlich nicht sofort runter, ne? Das wäre jetzt nochmal interessant, in 4 Wochen drüber zu sprechen.
Natürlich, ja klar. Aber man kann ja quasi trotzdem sehen, man kann ja in seinem Spotify for Artists-Profil sieht man ja quasi, wenn die Hörerzahl auf einmal einbricht. So. Und das scheint auf jeden Fall erstmal nicht der Fall zu sein. Es gibt ja so ein schönes Diagramm für die Künstlerinnen und Künstler, die auf Spotify unterwegs sind. Da wird quasi eigentlich fast täglich vom Vortag aktualisiert, wie viele Hörerinnen und Hörer man an einem Tag hatte. Und dann kann man eigentlich ganz gut sehen, wann die Kampagne gestartet ist quasi, wann die beendet wurde. Und wenn man Playlist-Marketing macht, dann sieht man das eigentlich ganz gut, dass dann quasi mit dem Tag, mit dem man nicht mehr bezahlt, die Hörerzahlen quasi ein bisschen einsinken oder eigentlich manchmal sehr deutlich einsinken. Und es scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Deswegen feiere ich das gerade so hart, weil man natürlich dieses ganze Drumherum einfach umgeht. So, es ist natürlich trotzdem nicht schlecht, Playlist-Marketing parallel laufen zu lassen, weil du halt, wie gesagt, den Leuten deinen Song erstmal vorschlägst. Die Frage ist halt nur, welche Playlist-Marketing man oder welche Art von Playlist-Marketing man macht, weil man möchte natürlich auch nicht, dass der Song dann durch dieses Marquise-Tool einfach Bots vorgeschlagen wird. Das wäre natürlich der absolute Obergau, weil, und das kommt nämlich auch noch dazu, Spotify rechnet quasi, und das finde ich bei aller Kritik an Spotify, die man haben kann, wirklich, denn es gibt viel Kritik, die ich da äußern kann, Spotify rechnet quasi nur pro Hörer ab, der auch wirklich auf diesen Banner klickt. Und das heißt, du hast
quasi, ach krass, okay.
Du hast quasi dein Geld optimal angelegt, beziehungsweise weißt du, ich krieg da wirklich, also wenn keiner aufs Banner klickt, zwar alle den vorgeschlagen bekommen, aber keiner aufs Banner klickt, dann hast du quasi nichts ausgegeben. Nix. Weißt du?
Verstehe.
Und das ist
okay,
wirklich,
das ist natürlich super geil.
Ich finde das wirklich ein faires Tool, so. Und ich finde das, irgendwie eine coole Sache, die ich einfach teilen wollte, weil ich glaube, ich weiß auf jeden Fall von Leuten, die uns hören, die selber Musik machen und nicht wissen, was sie da machen können und sollen. Und mein Tipp ist einfach, holt euch ein Spotify for Artists Profil, ihr müsst quasi euren Account claimen und, benutzt dieses Tool, weil am Ende gibt's wirklich gerade, meiner Meinung nach, nichts Effektiveres, so. Weil ansonsten läuft man immer Gefahr, dass man einfach Bots bedient. Und das ist ja auch bei Social Media genauso. Bei Instagram habe ich auch gerade gesehen, hat es auch mittlerweile die Funktion entwickelt, Bots irgendwie halbwegs zu erkennen. Und mir werden bei meiner Abo-Seite einfach Leute vorgeschlagen, die ich einfach rausschmeißen kann aus meinen Followern, weil ich sowieso weiß, die interagieren sowieso nicht mit dem Content, den ich posten würde. Und die können einfach direkt fliegen im Prinzip. Und ja, das mache ich bei Mama auch die ganze Zeit. Und die schlagen dir quasi die Leute vor, die es sowieso nicht gibt. Oder die Accounts vor, die wo keine Leute hinterstecken. Und die schränken ja im Prinzip nur deine Reichweite ein, auch wenn es bei der Abonnentenzahl irgendwie schön aussieht, dass du 2, 3, 4, 5 oder 1000 Abonnenten mehr hast, meinetwegen, aber das nützt dir im Endeffekt nichts. Deswegen ist, ja, ich habe das Gefühl gerade, dass da
also
irgendwie
es nützt dir halt
so
insofern was. Es nützt dir insofern was, dass halt, also eine Zeit lang war das ja sozusagen die größte Benchmark, wie viele Spotify-HörerInnen du hast. Dafür war halt dieses Playlist-Marketing super. Also um so ein bisschen Fake It Till You Make It mäßig. Mittlerweile ist das Musikbusiness aber so weit, dass es halt den Schritt weitergeht und es überprüft, wie qualitativ ist denn diese und aussagekräftig ist denn diese Zahl.
Genau.
Genau. Und da würde ich sagen, bei den Social Media Accounts sind die Labels dann noch nicht ganz so weit. Also da zählt schon, wenn du da 40.000 FollowerInnen hast, dann wird jedes Label erstmal Interesse an dir haben, egal ob da 5.000 Bots von sind oder nicht. Dann im nächsten Schritt ist es wichtig, okay, wie viele Leute kommentieren denn, wie viele liken, so wie viele sharen deinen Content und so Kram. Also das ist schon klar und dann wichtig. Ich habe das tatsächlich auch mal gesehen, aber gelöscht habe ich die bis jetzt noch nicht, weil das irgendwie vielleicht 20 Leute sind oder so oder 20 Accounts. Da habe ich mich jetzt noch nicht drum gekümmert. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das klingt auf jeden Fall gut, Alter. Musst du mich mal briefen. Für die nächsten.
Ich kann auch viel, viel mehr darüber
interessant werden, weil ich mache gerade.
Ich wollte nur sagen, ich kann viel mehr darüber erzählen. Das ist echt spannend. Du kannst, wir können das auch gerne nochmal außerhalb des Podcasts diskutieren. Ich wollte es aber nur hier teilen, weil ich das eine wichtige Sache finde. Und weil ich weiß, dass da einfach viele Leute nicht wissen, wohin. So. Und das. Das Gefühl hatte ich auch und das Gefühl hattest du bestimmt genauso, als du angefangen hast,
voll,
deine Musik irgendwie
voll Möhre
zu promoten. Und deswegen finde ich das ein wichtiges Tool, was einfach geteilt gehört.
Ja, also das ist halt echt krass, weil so viele Leute damit Geld verdienen, dass du keine Ahnung hast. Das ist wirklich krass. Ja. Wie viel Geld habe ich schon für Dinge ausgegeben, die eigentlich unnötig waren, aber ich wusste es halt nicht besser. Und ich meine, teilweise gehört das irgendwie mit dazu, andererseits hätte man es natürlich auch vermeiden können, ist immer hätte Fahrradkette. Genau, und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sich da KünstlerInnen untereinander irgendwie miteinander connecten, so wie wir es ja machen. Aber das ist zum Beispiel, es ist leider echt selten, glaube ich, dass da so ein Schulterschluss zwischen Künstlern und Künstlerinnen irgendwie stattfindet, weil das wie so eine Art Konkurrenzbusiness ist.
Ja, und das ist auch
das
so
ist irgendwie
also
total
behämmert. Zum Teil verstehe ich das wirklich, dass man irgendwie so eine Art kleines Konkurrenzverhalten hat. Vor allem, wenn man in einer, wie soll ich sagen, Musikgenre sich befindet und irgendwie am Ende noch am besten die gleichen Look hat, den gleichen Vibe und gleichen Style und fast identische Musik macht, verstehe ich das sehr, dass man da in ein Konkurrenzverhalten geht. Aber es bringt halt niemandem was, weil am Ende ist es so wie es heute ist, war es halt noch nie. So geil, wie man sich heute promoten kann, war es noch nie. Und ich bin, ehrlich gesagt, hab ich da auch meine Position so ein bisschen geswitcht, als ich mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt habe, weil wann, ich meine, wir sind mit Mama jetzt wirklich noch nicht so weit, wir haben irgendwie 2000 monatliche Hörer jetzt mittlerweile, aber das ist jetzt nicht so, ich sagen kann, es ist irgendwie krass so, aber man weiß, wie man es jetzt aufbauen könnte und ich bin,
ja,
wie soll ich denn sagen, ich bin einfach entsetzt, wie schnell das auch geht, so, weißt du, wie viel, wie wie viel Mühe sich die Leute hätten früher geben müssen, um einfach 2000 Leuten ihre Musik zu zeigen. So. Da hätte sie dich ja irgendwo in die Innenstadt stellen müssen und gefühlt deinen Song auf Endlosschleife stellen müssen. Und deswegen ist es Fluch und Segen zugleich, glaube ich. Aber trotzdem,
ja, voll. Du musst
es einfach
halt wissen,
wichtig,
wie,
dass die Künstler einfach supporten gegenseitig, weil das ist kein Konkurrenzbusiness, sondern die Möglichkeit heute besteht einfach, dass man sich in einer Playlist landet. Direkt über dir ist quasi deine ach so schlimme Konkurrentin oder unter dir und es juckt einfach niemanden. Natürlich ist es so, dass wenn ihr beide zur selben Zeit in der gleichen Stadt spielt, die Leute sich entscheiden müssen, gehe ich zu der oder zu der, wofür kaufe ich jetzt mein Ticket? Aber ganz ehrlich, wann ist das schon mal der Fall?
Also, so wie ich und Roland hier in Erfurt.
Genau, und alle mussten sich entscheiden, gehe ich jetzt zu Johnny vom Dahl oder gehe ich zu Roland Kaiser. Am Ende ist das ja die einzige Konkurrenzsituation, die entsteht, weil die Leute bezahlen ja nicht mehr richtig viel für, also früher, als du vorm CD-Regal standest und 20 Euro in der Hand hattest, wann auch immer das passiert ist, seit der Erfindung der EC-Karte wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn du mit Bargeld eine CD kaufen wolltest, dann musst du dich natürlich schon entscheiden, kaufe ich mir jetzt hier das Baby-Album von Johnny vom Dahl oder kaufe ich mir die neue Roland-Kaiser-Platte. Aber jetzt mittlerweile ist Streaming einfach da und es juckt einfach keinen mehr. Also im Streaming-Bereich gibt es ja sowas von überhaupt gar keine Konkurrenz. Und diese ganzen Editorial-Playlists und sowas, das ist ja einfach nur Lucky Punch. Mehr ist es ja nicht. Also viel.
Ja, voll. Ich meine, du kannst es dir dann halt in deiner Bio schreiben, ne, wenn du mal bei New Music Friday warst oder was auch immer. So, aber so richtig viel helfen tut es auch nicht. Es ist im Endeffekt, ich glaube, das ist auch das größte Learning, was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe. Leute, falls du da irgendwie draußen bist und Künstler bist oder so, ist es ein Marathon, kein Sprint. Es ist so einfach ist so.
Wenn, und zumindest wenn man sich längerfristig aufbauen möchte.
Ja, und selbst wenn du aus Glück aus Versehen irgendwie in einen Sprint landest, gibt's da sehr viele dunkle Seiten dran, warum es besser ist, den langen Weg zu nehmen, als den kurzen abzukürzen. Weil dieses ganze Knowledge, dieses ganze Wissen, was man sich irgendwie aufbaut über diese Jahre, um irgendwie selbstbewusst mit seinem Business zu sein, das hast du da nicht. Und wenn du dann schon erfolgreich bist und super große Hallen oder was auch immer, um super viel Geld geht, dann werden andere die Verantwortung für dich übernehmen müssen und dann bist du nicht dein eigener Chef, sondern wahrscheinlich eher ein Maskottchen von irgendwelchen anderen. Und das ist wirklich, das nehme ich gerade wahr, je länger, ich habe jetzt schon wirklich mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die irgendwie lange im Business sind und schon viel erlebt und schon große Hits geschrieben haben, mit denen habe ich schon allen gefühlt irgendwie zusammengearbeitet. Und bis auf Ausnahmefälle, so, ne, ich will jetzt nicht alle Partner damit irgendwie in den Dreck ziehen, das würde dem überhaupt nicht gerecht, aber oft ist die Erfahrung so, es ist scheißegal, was die mal gemacht haben oder wie viele Leute die kennen. Wichtig ist, was dein Produkt ist und wer die Menschen sind, denen du vertraust und ob du, also sind die Menschen, die wirklich nah an dir dran sind und diesen Weg mit dir gehen, sind es Menschen, denen du zu 100% vertrauen kannst. Ich habe jetzt in diesem Urlaub das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass ich mich wirklich entspannen konnte, weil ich seit kurzem Bene, mein Bassist, der seit 10 Jahren mit mir Musik macht und in der Band ist und so, ein super guter Freund vorrangig einfach von mir ist und kein Businesspartner oder so, dass ich ihm die Verantwortung dafür übergeben habe, mein Social Media zu machen und so die Calls anzunehmen, die irgendwie super wichtig sind. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich ihm sowohl inhaltlich als auch freundschaftlich und persönlich zu 100% vertraue, konnte ich mich das zum ersten Mal wirklich entspannen. Und die Jungs haben für die Tour ein Meeting ohne mich abgehalten. Da denkst du so, ja, okay, krass, Alter. Weißt du so, also da merkst du so, okay, die sind wirklich, wirklich committed. So, die sind dabei, die haben Bock, die sind am Start. Und nicht, um irgendwie Kohle abzugreifen, sondern weil sie einfach Bock auf das Projekt und die Leute haben und Bock auf eine gute Zeit vorrangig haben. Und wenn wir damit Geld verdienen, umso schöner. Aber das ist nicht das Hauptziel. So, und da, das ist echt so ein, also falls du junger Künstler bist, such dir einfach Leute um dich herum, die Bock haben, dich zu supporten, die sich den Arsch aufreißen wollen und die Bock haben, ihr Ganzes zu geben. So, und es ist egal, wie viele Leute die kennen, es ist sowieso, ist es ein Long Run. Keine Ahnung, ich könnte jetzt aus dem Stand über 1-2 Ecken von Leuten, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie wiederum andere kennen, könnte ich irgendwie die Kontakte von den größten deutschen Künstlern irgendwie mir besorgen. Das bedeutet trotzdem nicht, dass ich bei denen Vorprogramm spiele, weil ich vielleicht einfach noch zu wenig in die Waagschale zu werfen habe. Das heißt, ich muss meine Position so oder so aufbauen, ob ich die Leute jetzt kenne oder nicht. Und auf diesem Weg wirst du sowieso in diesem Business, das im Endeffekt sehr klein ist,
also was die Leute angeht, die Anzahl der Leute, die wirklich damit irgendwie da drin sind, wirst du eh die richtigen Leute kennenlernen. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das kommt auch bei diesem Streaming- und Promotion-Thema, kommt es auch darauf zurück. So, du kannst ganz viel Geld ausgeben für Dinge, die dir zwar kurzfristig einen Erfolg bringen, aber langfristig wenig bringen. Und das ist halt das Krasse, dass du das erstmal rausfinden musst. Und manche haben da halt mehr Glück und manche weniger. Wichtig ist, dass du es irgendwie durchhältst, bis du halt die Tools gefunden hast, die wirklich was, die dir wirklich was bringen, so. Und die Leute vor die Bühnen irgendwie dir holen. Ja.
Ja, und deswegen finde ich auch, um da nochmal zurückzukommen, deswegen finde ich auch, dass man, egal in welchen, ich habe, das ist ja das auch, was ich am Anfang zu dir gesagt habe, als wir uns kennengelernt haben, am Ende ist mir scheißegal, wer wen kennt, und wir alle kennen bekannte Leute und wir alle haben unsere Sachen gemacht, so, auf die wir stolz sein können, aber damit, das ist, also es ist halt kein Qualitätskriterium in dem Sinne. Zumindest in den allermeisten Fällen ist es kein Qualitätskriterium, sondern am Ende muss das Mojo stimmen. Ich sag mal, wenn die Zusammenarbeit nicht stimmt zwischen den Leuten, dann ist es auch scheißegal, mit wem man gearbeitet hat, dann stimmt halt einfach auch das Endprodukt nicht.
Ja, total.
Und das ist das Allerwichtigste. Deswegen bin ich da voll bei dir. Dann ist auch scheißegal, mit wem man irgendwie zusammengearbeitet hat, was man in der Vergangenheit gemacht hat, welche Hits man hat und welche nicht. Man kann da ganz selbstbewusst einfach an die Sache rangehen, ohne irgendwie sich miteinander zu messen oder irgend so ein Kram, sondern einfach zu gucken, was nützt jetzt dem Projekt. Und da kann auch jeder einfach auf Augenhöhe kommunizieren und sagen, das passt mir nicht. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde es sehr gut, dass du das jetzt nochmal zusammengefasst hast, Janito. Ich möchte jetzt ganz kurz noch eine Kategorie droppen, die mindblowing für mich war, das zu erfahren, weil wir sind jetzt schon wieder fast eine Stunde unterwegs, Janito Maus.
Alter, stimmt, Digga. Wir verquatschen
und ich muss,
mach mal.
Ich muss das unbedingt noch loswerden. Das hat auch gar nichts inhaltlich mit irgendwas aus dem Podcast zu tun, sondern es war einfach für mich der absolute Wahnsinn, als ich das erfahren habe in den letzten Wochen. Deswegen hier einmal gefährliches Halbwissen, wäre ich. Bis gleich.
Das ist gefährliches Halbwissen, einfach aus der kalten Hose. Das ist gefährliches Halbwissen, doch bei Hooklines wird sich ausgezogen.
Deine Lachei war zu Schluss, Hammer. So, Janita Mäuschen. Ey, du kennst doch den Film Findet Nemo, oder?
Ja.
Alter, ich hab was erfahren. Einfach.
Wie meine Stimme da gerade gebrochen ist. Ja.
Wie im Stimmbruch einfach. Disney-Filme sind ja sowieso viel deeper, als man denkt. Und ich bin ja, ich habe ja aufgrund meiner beruflichen Existenz, habe ich ja quasi viel mit Disney-Filmen und Kinderfilmen zu tun. Und ich habe ein Fact über Clownsfische, Findet Nemo ist ja ein Clownsfisch, gehört, der mich einfach wirklich entsetzt hat und der den Film nochmal in ein ganz anderes Licht rückt. Und dieses Gerücht habe ich dann gegoogelt und es gibt tatsächlich im Internet eine Riesendiskussion über diesen Findet Nemo-Film. Weil, pass auf, Nemo ist ja quasi seine Brüder und Schwestern, die werden ja gefressen quasi, als sie noch im Embryo-Stadium waren, in den Eiern, werden die Eier gefressen. Nemo bleibt als einziger übrig und das ist quasi der Fisch mit der halben Flosse. So, der dann im Ozean verschwindet und sein Vater sucht ihn. Und jetzt habe ich erfahren, im Film kommt quasi so eine riesen Moräne hoch und da ist die Moräne, die wohl anscheinend die Eier frisst. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, Clownsfischweibchen essen ihre eigenen Eier. Die fressen ihre eigenen Eier, Janito. Und inhaltlich macht das natürlich mit dem Film einiges, wenn du jetzt weißt, dass die eigene Mutter, Nemos Mutter, hat quasi ihre Eier gefressen, weil die kommt auch nicht nochmal vor. Außer in den Erinnerungen kommt Nemos Mutter nicht nochmal vor. Und die ist einfach abgehauen, die hat die Eier gefressen, die hat alle ihre Kinder gefressen und ist einfach abgehauen.
Ja. Und was soll ich jetzt dazu sagen?
Ist das nicht, ich find's einfach nur krank, diese Vorstellung, was das mit dem Film macht, ey. Und das wird auch nicht vorher kommuniziert, sondern du guckst, kommst in diesen Film, denkst dir, oh süß, wie geil, und dann am Ende geht's da einfach knallhart um Kannibalismus. Am Ende, okay. das rückt doch einfach den Kontext in eine völlig andere Richtung, ey.
Ich find's geil, wie du dich daran so aufhängst über den Film, der 20 Jahre alt ist, Alter.
Ey, ich könnte mich da wirklich aufregen, weil ganz viele, ganz ehrlich, ganz viele Kinderserien, und wenn man jetzt wirklich reflektiert und einfach die Dinger nochmal anschaut mit dem Blick eines Erwachsenen, dann geht's in Kinderserien und Filmen einfach um wirklich tiefe Sachen so. Wirklich tiefe Sachen. Wir hatten schon mal über SpongeBob gequatscht, einfach die gesellschaftskritischste Serie aller Zeiten gefühlt. Dann gibt's ja noch die Simpsons, da ist es ja noch viel offensichtlicher. Aber wenn man so.
Ja, wobei die Simpsons ist jetzt keine Kinderserie. Also da musst du schon, bei Simpsons musst du schon ein bisschen mehr checken, so. Aber der SpongeBob ist auf jeden Fall so. Aber was ich auch krass finde, dass halt manchmal so bei Kinderserien, da merkst du so richtig, wie die Entwickler sich so dabei ins Fäustchen gelacht haben, so nach dem Motto, mal gucken, wer es checkt.
Ja, also ist zum Beispiel, echt so.
Kennst du, also Schuh des Manitou ist für mich so, also diese Bully Herbig-Filme von Anfang an.
Ja, den kenn
ich. Die sind so richtig, Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Also Schuh des Manitou ist ein bisschen niveauvoller. Und Traumschiff Surprise ist dann wirklich unterste Schublade an Humor, aber ich muss sagen, es kriegt mich. Als Kind haben wir diese Filme total abgefeiert und dann haben wir sie als Erwachsene nochmal geguckt, und also bei Traumschiff Surprise sind so viele Easter Eggs für Erwachsene drin, wo die Kinder einfach nicht checken. Zum Beispiel ist dieses Raumschiff, wo die dann in, kennst du den Film?
Ja, ich kenne ihn.
Wo die dann in dieses Taxi steigen und dann schnell irgendwie zur Erde fliegen oder so. Diese Szene. Dieses Raumschiff ist einfach ein gigantischer Penis und dieses Taxi fliegt natürlich genau ganz vorne raus. Und du guckst dir dann mit so Anfang 20 diesen Film an und siehst es so und alle gucken sich so an, so, Digga, was?
Als Kind hat man das nicht gecheckt, ne? Ja,
als Kind hast du es natürlich nicht gecheckt und dann fliegt dieses Taxi dann da so vorne so raus und natürlich alle wissen, was abgeht, und ich kann mir nicht vorstellen, wie unsere Eltern diesen Film mit uns geguckt haben und das sich gegeben haben. Und du denkst so, ja okay, also das kann doch nicht wahr sein.
Ja,
ich finde auch, also so viele Dinge.
Und ich kann wirklich nur empfehlen an unsere Hochkleinerinnen und Hochkleiner, guckt euch einfach wirklich Kinderserien und Kinderfilme an, weil man sieht das wirklich nochmal mit anderen Augen. Und man muss echt sagen, diese richtig alten Disney-Filme haben halt auch wirklich noch einen krassen Charme. Auch wenn das natürlich alles nicht mehr der Stand der Dinge ist und die zum Teil noch mit der Hand gezeichnet wurden. Und man sieht es denen auch an, dass die mit der Hand gezeichnet wurden, weil natürlich die Mimiken nicht auf die Millisekunde genau einfach stimmen. Und das dauert halt einfach seine Zeit, aber es hat einfach einen krassen Charme und natürlich auch eine krasse inhaltliche Ebene. So, ganz viele Sachen handeln dann eben doch von relativ modernen Themen wie Feminismus und Diversität und sowas. Und das ist echt, oder Sexismus. Und ich finde das wirklich richtig spannend, einfach nochmal zu gucken, um was geht's denn eigentlich in diesem Film? Und es wurde immer offensichtlicher. Also ich weiß nicht, gerade aktuell ist zum Beispiel Alles steht Kopf 2. Hast du den Film schon gesehen? Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil überhaupt kennst.
Nee,
wo diese kleinen,
nee,
also kleinen ich Figuren wollte den mal quasi gucken, in den so Köpfen...
Das ist so ein klassischer Film, wo du sagst, den will ich mal gucken. Ja. Und dem passiert's nie.
Und das ist, also es ist quasi so ein Film, da sind so kleine Figuren in den Köpfen der Leute und das sind quasi die Emotionen. Also es gibt Freude und Trauer und Ärger und Wut heißt es, glaube ich. Und die steuern quasi die Leute, und da gibt's jetzt gerade den zweiten Teil und da ist ja relativ klar, worum es geht. So, es geht natürlich um das Verhalten, es geht um Pubertät und es geht einfach um so soziales Miteinander, und am Ende steht dann quasi so eine, ich würde sagen, eine moralisch aufgeladene Nachricht. So.
Ja.
Dass es dann am Ende doch darum geht, wie man ist und dass alles nicht so wichtig ist, was die Außenwelt sagt, sondern das Wichtige ist, dass man quasi mit sich im Reinen ist und so. Und das wurde immer offensichtlicher, aber die ganz alten Stories bei Pixar und Disney, die haben es wirklich in sich, würde ich sagen. Weil das wirklich nicht so offensichtlich ist, sondern es ist wirklich versteckt auch. Und da bin ich voll bei dir und würde sagen, da haben sich ganz viele Leute ganz viele Mühe gegeben, damit man auch als Erwachsener diese Filme gucken kann und sagen kann, hier und da holt mich das dann doch nochmal ab.
Sehr gut, so muss das sein. Ey Digga, lass uns mal die Zappenduster machen jetzt hier, weil mein Laptop hier gleich abschmiert.
Alles klar. Also wir kommen jetzt einfach mal zur Playlist, würde ich sagen.
So, Schatz, machen wir das.
Hast du einen Song für die Playlist?
Ja, ich habe einen. Du?
Gut, auch mach schon? Mal.
Okay. Also Freunde, ich bin mal wieder ganz modern unterwegs, also jetzt diesmal for real. Ich weiß nicht, ob du den Künstler schon kennst, Zartmann.
Ja, na klar.
Und zwar, ich muss sagen, also ich habe den erst gehört, den Song, und dachte so, Alter, ist das langweilig. Und irgendwann muss ich sagen, ja okay, ist schon ganz witzig, dieser Song, so heißt der Titel einfach so, E-E-H-H-H-Y-Y-Y, Also, heute packe ich Zartmann auf die Playlist. Und fand ich eine ganz gute Nummer jetzt am Ende des Sommers, nochmal ein bisschen Sommerfeeling und am nächsten
Mal. Ich find's so witzig, wirklich. Ich hab ja eine Notiz-App auf dem Handy und ich habe das Gefühl, unsere Spotify-Algorithmen, die ähneln sich jetzt mittlerweile ein bisschen, die kommen ein bisschen überein. Ich habe nämlich denselben Song. Das ist wie eine gute Ehe bei uns. Ich habe denselben Song auf der Notiz-App. Ich habe den jetzt nicht für heute ausgewählt, aber ich hätte den quasi für die nächsten Folgen ausgewählt. Und das finde ich richtig witzig, ey. Das ist ja richtig krank. Dafür packe ich einen Song drauf, bei dem ich mir, ähnlich wie du es in deiner Story geteilt hast mit unserem Mama-Song, gewünscht hätte, er wäre von mir. Nämlich The Hardest Part von...
Das war eines der schönsten Komplimente, das ich euch hätte machen können.
Das stimmt allerdings, das hört weißt man du,
sowas
gerne.
Weißt du, sowas habe ich noch nie von dir gehört bei einem Song von mir. Arschloch.
Doch, nee, hast du wirklich noch nicht. Aber es gibt, ich muss auch sagen, ich finde halt einfach die Songs, die wir beide zusammen machen, finde ich halt auch einfach grundlegend geil. Das muss man schon mal, ich bin vor allem auf einen neuen, der noch nicht veröffentlicht ist, wirklich relativ stolz. Also ich finde das schon geil, irgendwann mal kommt.
Ich finde die auch immer geil, aber um deinen Übermut wieder ein bisschen zu dämpfen, also die erfolgreichsten Songs sind es nicht, die wir zusammen gemacht haben bis jetzt. Obwohl, Ich will alles performt ganz gut im Vergleich zu den anderen.
Na hallo, Verliebt in ihn und so. Was soll denn das jetzt?
Ja, ach stimmt, du hast Verliebt in ihn am Ende mitgeschrieben. Ja, okay. Ja, na gut. Touché. Touché.
Aloha. Aber, sag mal.
Also bunte Fahnen ist tatsächlich ein Release und auch eine Promophase, auf die ich relativ stolz bin, weil die hat unwahrscheinlich gut funktioniert. Kennst du Samuel Koch?
Nee.
Der Typ, der bei Wetten, dass sich einen Unfall hatte und gelähmt ist und so.
Ah,
der
ja.
Der hat jetzt einfach mal den Song geteilt und kommentiert und mir geschrieben und so. Also es scheint seine Runden zu drehen.
Das ist doch cool.
Bisschen zu Bundestagsabgeordneten, die mir schreiben, die den Song im Bundestag irgendwie spielen wollen und so Kram. Also ist schon geil. Kuss auf die Nuss an Benny, der hat den Song mit mir geschrieben. Also ich freue mich da sehr auf die Tour und so. Es wird gut.
Kuss auf die Nuss auch von mir. Ich würde jetzt trotzdem noch mal einen Song drauf machen. Hardest Part von Leon Bridges und Olivia Dean. Und ich finde wirklich, den Song höre ich unfassbar gerne. Ist einfach ein geiler, entspannter, richtig cooler Song, den man einfach mal richtig gut anmachen kann, wenn man das ist so ein Aufheller, wenn man nach Hause kommt, seinen Schlüssel irgendwo in die Ecke schmeißt, die Jacke auszieht, die Schuhe auszieht, dann kann man sich den Song reingeben. Das ist wirklich so ein richtiger Aufheller einfach. Das ist für mich absoluter Entspannungssong. Genau, und ansonsten, ihr Mäuse, kauft euch wie immer Tickets für unsere Shows, die sind bald. Also so viel Zeit ist gar nicht mehr, Leute. Johnny spielt in circa 3 Wochen und ich in circa 4 Wochen. Johnny nämlich am 12.
Nee. Ich spiele in einer Woche. In einer Woche geht's los mit auf Tour fahren, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Nämlich tatsächlich ist es nämlich so, dass heute noch aber in dieser nächsten Woche wird noch entschieden werden, ob einer dieser Termine abgesagt wird. Weil einfach meine Community scheinbar relativ spontan drauf ist. Also ich habe ja letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass Leute zu meinen Konzerten kommen, aber halt recht spontan und einfach an der Abendkasse sich ein Ticket kaufen. Das ist dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil eine der Locations möchte eine bestimmte Anzahl an vorverkauften Tickets und sind wir ehrlich, die erreichen wir gerade nicht. Deswegen, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, vor allem in Hamburg, dann kauft euch Tickets für die Tour und kommt vorbei, wenn ihr im Endeffekt doch einfach spontan vorbeikommt, weil ihr noch nicht wisst, dann freue ich mich. Am 3.10. Fahren wir los, geht's los in Berlin, eventuell am 4.10. in Hamburg. Da sind die Daumen weiterhin gedrückt. Und dann 10.10. in Frankfurt, 12.10. in Erfurt. Also das ist das Konzert, wo André drauf hinaus wollte. Und dann am 13.10. in Marburg. Abschlusskonzert mit Riesenabschlussparty am Ende. Also André, du bist herzlich eingeladen. Du kommst wahrscheinlich in Erfurt vorbei, nehme ich mal an.
Ja, ich werde auf jeden Fall nicht in Marburg vorgegangen. Und genau, ich spiele mit meiner Bad Mama am 19.10. in der Zentralheizsee in Erfurt. Und ich habe auch schon die Nachrichten bekommen von reichlich Hocklinern, dass die auch vorbeikommen wollen. Ich freue mich da sehr drüber. Deswegen packen wir einfach alle Tickets links in die Shownotes. Zieht's euch rein, kauft euch Tickets und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, ihr Mäuse. Wir sehen und hören uns, wahrscheinlich ich nicht, aber ihr hört Johnny mit seiner Band wahrscheinlich am nächsten Dönerstag, ihr Mäuse. Und genau, wunderschöne Woche.
So machen wir das.
Johnny, hast du, willst du noch ein Abschlusswort sagen?
Tschüss.
Tschüss. Gut, Kuss auf die Nuss. Gut, bis gleich.
Bis dann. Hochlein.